Hallo und herzlich willkommen zum Männerkompass.
Hallo.
Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Folge 42 heute. Q und ich in unserem neuen mobilen Podcast-Studio mit neuem Equipment. Danke an Rode. Und wir haben uns heute ein Thema ausgesucht mit der Überschrift Leichtigkeit und Genuss auf der einen Seite versus Schwere und Pflicht auf der anderen. Und quasi der Gedanke, der uns getrieben hat, war, viele Männer funktionieren stark über Verantwortung, Leistung, Kontrolle und eben besagte Pflicht. Das kann Halt geben, das kann aber auch irgendwie eine Schwere erzeugen, war so die Beobachtung. Und deswegen haben wir uns so ein paar Leitfragen gestellt im Sinne von, wie gelingt es Männern, Verantwortung zu tragen, ohne sich selbst zu verlieren oder ohne zu schwer zu werden? Oder wie können Leichtigkeit und Genuss wieder einen gesunden Platz im Leben bekommen, ohne beliebig oder egoistisch zu wirken?
Ja, das ist ein schöner Einstieg, Jörg. Und mir ging's die ganze Zeit so, ich habe ja eher den Eindruck, dieses Thema, das ist zu uns gekommen, weil ich vor einigen Tagen mit dir im Brainstorming war und du hast mir so auch ein Credo von dir geteilt, fand total schön, und da spielte Leichtigkeit eine große Rolle darin. Und ich habe mir dann vor 2 Tagen so ganz spontan gesagt, weißt du was, wir machen was zur Leichtigkeit, ja, und zur Pflicht und Schwere und so.
Ja.
Und
sehr gute Idee.
Ja, und ja, weil mir geht's so, dass ich diesen Begriff gerade so von Coaches seit roundabout 10 Jahren höre, und auch in unserer Zusammenarbeit, Jörg, tauchte der Begriff auch mehrfach auf und auch in meine Richtung, so viel wie Q, das musste mit bisschen mehr Leichtigkeit, und da muss ein bisschen mehr Leichtigkeit sein. Und dann sage ich mir, okay, sorry, es gibt ja Dinge, die kann ich ja sehr, sehr leicht machen. Das sind Dinge, die so aus meinem ganz eigenen Raum kommen, aus meinem eigenen
Space. Aus der Hüfte geschossen?
Man sagt ja auch manchmal so aus der Hüfte geschossen, wobei das wäre ja dann ein einzelner Schuss, aber das ist ja ein Fließen. Diese Dinge, die ich gut kann.
Ich habe jetzt dieses, was du gut kannst, als Profi mit dem Revolver an der Seite, also um dieses Bild mal zu nehmen, ja, der so aus der Hüfte schießt, ist ja so der Profi, dass er sich nicht anstrengen muss. Er schießt einfach und zack, trifft er ins Schwarze.
Und das trifft dann trotzdem.
Und das kannst du quasi mit dem, was du super kannst, das kostet dich nicht viel Anstrengung.
Das ist geht richtig. Leicht. Bin ich vollkommen bei dir. Am Tag mit 24 Stunden gibt's auch Augenblicke, die sind halt nicht ganz so leicht, weil da warten Aufgaben auf mich, die ich aus Verantwortungsbewusstsein heraus übernehme. Mhm. Da war zum Beispiel das Thema, jahrelang für mich in der Küche zu stehen und da für die Familie zu sorgen und das, oder mir Essen zu kochen, das war zum Beispiel nicht besonders leicht, weil ich da keine Routinen hatte. Ne? Das hat mich nie so sehr interessiert, aber über die letzten Jahre hinweg. Und jetzt merke ich, in letzter Zeit wird's leichter, weil ich mehr Routine habe und weil ich mehr variieren kann und nicht mehr so festgelegt bin. Im Gegensatz zu dir, du kannst sehr gut kochen. Und das finde ich toll, wenn Männer gut kochen
können. Das war ja aber auch noch nicht immer so.
Na, wahrscheinlich nicht.
Also um an dieses aus der Hüfte geschossen Bild mit Leichtigkeit zu nehmen, ne, oder bei dem Bild zu bleiben. Mir ging das ja auch so, dass ich am Anfang da stand und dachte, oh Gott, ich kann das alles gar nicht. Und schlimmer noch, ich habe vorher sogar den Glaubenssatz in mir beobachtet, in der Küche, das ist Frauensache.
Ja.
Ne? Also ein Mann, also meine Vatergeneration hat mir das quasi mitgegeben, zu sagen, in die Küche, da gehe ich nicht, das ist Frauensache. Bis irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wo das herkam, dieser Gedanke, hast du schon mal drüber nachgedacht, dass Sterneköche ja meistens Männer sind? Mhm. Also zum Thema Kochen, weil ich irgendwie beobachtet habe, irgendwie bin ich schon noch neugierig auf dieses Ding da in der Küche, wie das funktioniert, wie man so einen leckeren Silvesterkarpfen macht oder so einen Rehbraten oder sowas, oder irgendwie ein tolles Essen, wie das eigentlich funktioniert.
Ja, irgendwie war ich immer sehr gut im Aufessen. mein Bruder zum Beispiel, der war nicht so gut im Aufessen, aber der ist viel aktiver gewesen in der Küche. Und der hat heute auch von Küchenthemen immer irgendwie einen Plan. Der weiß, wie man eine Torte anschneidet. Der weiß, wie man den Geschirrspüler richtig einräumt und. Und ich habe das mir sozusagen dann mühsam angelernt. Sicherlich liegt da auch dieser Glaubenssatz drunter, dass das Frauensache ist. Ich war der Ältere von beiden. Ich habe meine Mutter viel in der Küche erlebt mit tollem Essen, aber ich habe mich für ganz andere Dinge interessiert.
Glaubst du, dass dein Bruder das auch so mühsam empfand, dieses Anlernen, dieses, wie schneide ich eine Torte an, mir zu anzueignen?
Nee, gar nicht. Das ist bei ihm gar nicht. Das
ein hat natürliches Interesse.
Ein natürliches dadurch, Interesse.
Aha.
Ja, und da liegt auch keine Schwere drin. Die Schwere liegt ja bei mir jetzt auch nicht mehr so sehr. Aber nochmal zu diesem Thema zurück. Was ich sehr gut finde, ist, im Zusammenhang mit Leichtigkeit ist weniger Widerstand, nicht unnötiges Kämpfen, ein Zustand von Vertrauen und Flow. Das sind also Dinge, die ich, wenn ich Leichtigkeit nehme, da bin ich sofort bei Leichtigkeit. Und vielleicht ist das auch gemeint, wenn es darum geht, die Dinge mit etwas mehr Leichtigkeit zu tun. Also
mit weniger Widerstand.
Mit weniger
mehr
Widerstand.
Einverstanden, ne? Sein vielleicht. Ja. Also mit mehr, ich bin innerlich einverstanden, dass das und das jetzt dran ist. Wie zum Beispiel das Kochen ist jetzt dran, das eigne ich mir jetzt an.
Ja.
Oder es ist jetzt dran, keine Ahnung, 10 Finger schreiben zu lernen. Oder es ist jetzt dran, mich mit Führung zu beschäftigen oder mein Unternehmen weiterzuentwickeln.
Ja.
Und wenn ich da einverstanden bin innerlich, wenn ich nicht sage, ach verdammter Mist, jetzt muss ich auch noch 10 Finger schreiben lernen,
ja,
oder ich muss mich mit diesen KI-Themen beschäftigen, ich muss mich mit Apps beschäftigen und Cloud-Themen und so. Ich werde gezwungen vom Leben. Also da sind wir beim Mindset, bei der inneren Haltung, oder?
Ja, lebe ich permanent im Widerstand, mäkel ich überall rum, bin ich permanent sauer auf alles, weil ich in Wirklichkeit ja alles besser weiß und genau weiß, wie es gemacht wird.
Vielleicht ist das auch so ein jetzt muss doch mal gut sein, ich muss mich doch nicht mehr verändern. Ist das die Haltung, die ich quasi in mir tragen könnte?
Ja, sicherlich. Da ist
also, noch weißt du, das Leben verändert sich ja ständig und man lernt ständig dazu. Und irgendwie gerade jetzt, wenn wir, na, so wie wir jetzt ein bisschen älter, als Vatergeneration älter werden und merken hier, oh, du musst schon wieder was Neues und schon wieder was Neues.
Ja, ist ja auch immer wieder eine Herausforderung, aber es ist eine Frage von Haltung zum Leben. Ne? Wie erkenne ich an, dass Leben ständig Veränderung ist?
Ja.
Dass sich alles im Fluss befindet und dass ich ein Teil davon bin. Und genauso wie alles andere ein lebender Organismus ist, bin ich Teil dieses lebenden Organismus und verändere mich auch ständig. Ne?
Wenn wir über dieses Spannungsfeld zwischen Pflicht und Verantwortung, wie du es gerade angesprochen hast, auf der einen Seite und diesem funktionieren müssen, sprechen und auf der anderen Seite diese Lebensfreude, Leichtigkeit, Genuss, da scheint es so, als würde das eine das andere ausschließen. Und das, was ich gerade dich fragen wollte, ist, wenn du in deinem Umfeld dich umguckst, oder auch in deinem eigenen Leben, wo begegnest du diesem Spannungsfeld ganz konkret? Wo siehst du das? Wo nimmst du das wahr?
Dieses Spannungsfeld nehme ich wahr, vor allen Dingen, ja, bei Männern in der Beratung. Die sehr entweder entrüstet sind, tief gekränkt oder grübeln darüber, was sie vielleicht alles nicht richtig machen, was sie verändern müssen, wo sie sich verbessern müssen. Also das ist so in dem Bereich. Und
ist das ein Hadern mit sich selbst oder ist das so ein Zweifel oder empfindest du das als die besagte innere Schwere?
Ja, die Schwere. Ja, auf alle Fälle, wenn ein Mann in einer Trennungssituation ist, dann erzeugt das Wut und natürlich wird es schwer, weil plötzlich alles schwer wird, weil es ist ja nicht mehr im Fluss, also nicht mehr in diesem empfundenen Fluss. Ne? Der Fluss war irgendwie vorher, weil irgendwie in Anführungsstrichen alles lief und dann läuft es plötzlich nicht mehr und da ist gefühlt dieser sogenannte Fluss weg, weil es ja nicht mehr so richtig läuft. Anderem Sprech wäre es ja so, es ist das Ende der Täuschung, ne? Deswegen ist die Enttäuschung da.
Also die Täuschung darüber, dass der Fluss nicht leicht ist.
Ja, und dass es vor allen Dingen ewig anhält. Also dass das nicht in Stein gemeißelt ist, diese Beziehung.
Dieses Glück, dieses
Anführungsstrichen sogenannte Glück.
Aha.
Ja, also
oder
dieses,
glücklich sein. Oder?
Ja, und dass man darauf gar keinen Anspruch erheben kann. Ja. Und
okay.
Pflicht ist ja in der Konditionierung, finde ich, ist ja ein Thema, ne? Pflicht ist etwas, da habe ich so auch ein inneres Bild von einem Zeigefinger, der mir zeigt, pass auf, das ist Pflicht. Ne?
Du trägst Fahne und du musst.
Du musst. Ja, mhm. Und dann kann man natürlich die Frage stellen, okay, wann muss ich was, wie viel?
Ja, ja.
Ne, wann und warum und wieso? Ja.
Ist das so, dass du bei diesen Männern in der Beratung, wenn es um die Pflicht geht, um diese Schwere, dass die den Genuss oder die Leichtigkeit, also das Gegenstück, the opposite of this, irgendwie als etwas fast wie Verbotenes wahrnehmen oder dass sie so eine Haltung haben von die Leichtigkeit oder die Freude, das muss ich mir erst verdienen? Wie empfindest du das?
Ja, es ist eher die Herausforderung, sich an dem Punkt in dieser extremen Krisensituation dem Leben zuzuwenden und bisherige Annahmen über das, wie Leben funktioniert, hinter sich zu lassen und sich einem neuen Ansatz von Leben zu öffnen und sich dem hinzugeben, zum Beispiel dem, dass das Leben unberechenbar ist, dass ich es nicht vorausschauen kann, also Kontrolle abzugeben. Ja, und über dieses Abgeben von Kontrolle und das Akzeptieren von Unbeständigkeit in einen neuen Seinszustand zu kommen. Ja.
Ja. Mhm. Ja. Ist das nicht vielleicht ein alter Seinszustand? Also einer, den wir kannten, als wir geboren wurden, als wir noch nicht im Verstand waren, als wir noch nicht so kontrollierend waren. Wir lernen das ja immer. Es erinnert mich nämlich an mein Training damals, im Kampfkunsttraining. Sensei hat quasi immer, ähnlich wie beim Klettern, manche kennen das vom Klettern, dieses vier Punkte. Du hast also zwei Hände, zwei Füße, ne? Vier Punkte an der Wand und du machst drei immer fix. Du kontrollierst ja, immer drei und immer nur drei einer Punkte. Sucht sozusagen den neuen Halt. Und so ähnlich war das auch im Umgang mit der Waffe und so, dass du also immer oben und unten, also Füße und Hände, die Kontrolle ausübst beim Gegner und immer nur diesen einen Move, diese eine Stelle suchst. Und irgendwann, als es um Schwarzgurt ging, hat einer der Schüler den Herr Sensei mal gefragt und so hat gesagt, ja, wir trainieren das. Also gefragt in diese Richtung zum Thema Kontrolle und Perfektion. Ja, wann habe ich die perfekte Kontrolle? Und hat gesagt, Kontrolle ist Illusion. Und ich habe gedacht, meine Güte, wir trainieren das die ganze Zeit. Ne?
Ja.
Und vielleicht meinst du das, dass ich das zwar auf der einen Seite trainieren kann, verantwortlich zu sein, Pflicht zu tragen, also Verantwortung zu tragen und auf der anderen Seite aber mich vielleicht wieder erinnern muss daran, dass es trotzdem nur eine Illusion ist.
Ja.
Ja? Aber vielleicht sollten wir zum Einstieg jetzt, bevor wir da so tief reingehen, erst nochmal ein bisschen über die Begriffe reden oder über die so eine Art Definition zu finden, die Begriffe ein bisschen zu sortieren, was Leichtigkeit eigentlich ist, was Genuss eigentlich ist,
ja,
was
und der,
ein Unterschied ist zwischen Oberflächlichkeit und Flucht.
Ich würde da auch gerne nochmal auf mein Thema zurückkommen.
Ja.
Ne? Im Zusammenhang mit den Coaches und mit den oftmals auch Online-Angeboten und dort diesem Begriff Leichtigkeit. Ich habe den Eindruck, dort taucht er als Marketingwort auf.
Das ist wie so ein Gegendogma.
Es wird ein Gegendogma und wird es da problematisch, weil wenn ich dann mal sage, oh, hier komme ich gerade nicht weiter oder wie muss ich das machen oder ich habe hier gerade ein Ding, so wie ein Thema. Wenn es schwer ist, dann machst du irgendwas falsch. Das liegt dann so drunter. Das heißt also, ich soll auf der einen Seite mich optimieren und optimiert werden und auf der anderen Seite ist aber etwas, was sagt, nee, es fühlt sich gerade nicht leicht an, weil es geht um Grenzen setzen, es geht vielleicht auch um Trauern, es ist etwas passiert, ein Fehler, es geht um sich verändern, Verantwortung übernehmen oder auch was Neues lernen oder ist auch eine Beziehung ehrlich führen. Und das kann nie immer leicht sein. Sondern da wird es Momente geben, die haben es mit dem Abgeben zu tun, mit Loslassen. Und das ist, da werden Schnitte gemacht, Cuts gemacht, beziehungsweise da gehen auch Sachen den Bach runter, weil Dinge nicht funktionieren oder weil ich einen Fehler gemacht habe.
Ja.
Oder auch Krankheit. Ne? Und immer Leichtigkeit, das ist, kommt mir so vor wie so ein, wie in der amerikanischen Verfassung. Das ist the pursuit of happiness. Aha. Dieses festgeschrieben sein von einem Anspruch auf Glück. Und da sage ich mir, nee, das geht nicht. Nee,
das ist wie so ein Extremismus irgendwie, oder?
Ja,
das also der Extremismus in die andere Richtung. Es muss immer leicht sein. Und nur wenn es leicht ist, ist richtig und so.
No.
Da ist es nicht mehr die Ausgeglichenheit. Das wäre so, wie wenn immer die Sonne scheint. Viele träumen, wir träumen ja häufig von so einem Paradieszustand im Sinne von immer schönes Wetter, immer Sonne. Ja. Aber wir vergessen dabei, dass immer Sonne und immer Tag sozusagen, Tag mit Sonnenschein, heißt, wir haben keine Nacht mehr, wir haben keinen Schlaf mehr, keine Ausruhphasen. Mhm.
Ja.
Vielleicht hilft dieses Bild, das ein bisschen deutlich zu machen, so wie ich dich zumindest verstehe, also dass es kein Extremismus sein kann.
Mhm. Ja.
Also egal, ob er jetzt gut oder schlecht, leicht oder schwer ist, sondern dass es eher um so eine Balance geht. Aber woran erkenne ich denn die Leichtigkeit? Das war so ein bisschen, oder können wir über diesen Unterschied zur Oberflächlichkeit
kommen? Ich finde, bei der Leichtigkeit ist es so, ich muss es nicht gegen mich tun. Das, was ich tue, muss ich nicht gegen mich tun. Ja. Und Schwere, oder auch im anderen Kontext wird von Leid gesprochen. Schwere ist Schmerz, Lernen, Verantwortung, Abschied und Sicherheit.
Ja.
Und dann gibt's noch eine zusätzliche Schwere, die ist Selbstabwertung, Perfektionismus, Vergleichen, Schuld, Scham, Schande, Zwang, alles richtig und leicht machen zu müssen. Und das packt sich auf diese natürliche Schwere, die manche Dinge haben, wie Krankheit, Tod, Alter, Verlust, Unsicherheit, packt es dann noch oben drauf, ne, dass auch noch die Selbstabwertung dazukommt, ein Perfektionismus, der ein anderer Perfektionismus ist als der Chirurg, der gerade die Narbe am Bauch zunäht. Das ist das, wo ich unterscheiden würde. Ne? Also Leichtigkeit ist, ich muss die Dinge nie gegen mich tun. Wenn ich spüre, ich brauche Ruhe, ich brauche Schlaf, ich brauche Regeneration, dann ist es
Stille.
Gut, mir dieses genau das auch zu geben. Ja, oder ich brauche jetzt eine Phase von weniger Gespräch. Oder das ist mir jetzt gerade zu viel, das auch zu sagen.
Also hat Leichtigkeit auch mit Grenze zu tun.
Es hat was
auch also mit zu merken, also du beschreibst ja etwas, ich nehme das wahr. Ja. Ich krieg mit, jetzt sehne ich mich nach Ruhe, jetzt ist Reden genug, jetzt brauche ich Stille. Dann sich auch zu erlauben, das zu kommunizieren oder diese Grenze zu setzen und zu sagen, hey, irgendwie ist jetzt gerade genug. Vielleicht in diese Richtung, Leichtigkeit und vielleicht auch den Unterschied zur Gleichgültigkeit, also zur, es interessiert mich nicht, Gleichgültigkeit, ne? Also gleichgültig zu sein ist ja an sich nichts Schlechtes im Sinne von, alles gilt gleich. Tag und Nacht, hell und dunkel, Mann und Frau, gilt gleich. Aber Gleichgültigkeit im Sinne von, es ist mir alles egal, es juckt mich alles nicht, es interessiert mich nicht, ist was anderes als Leichtigkeit im Umgang mit den Dingen, oder?
Ja, weil bei Gleichgültigkeit bin ich ja bei Desinteresse. Das ist eines der Themen, welches uns auch aus der Verbundenheit herausreißt, weil ich mich mit Desinteresse und Gleichgültigkeit gehe ich keine Verbundenheit ein. Sondern ich nehme das hin, dass ich dass Dinge geschehen, wo ich an sich wirksam werden könnte und könnte verändern oder mich mit einsetzen oder Hilfestellung geben.
Ja.
Und ich nehme mich da raus und sage, nee, interessiert mich nicht. Oder muss ich jetzt nicht lesen, muss ich nicht wissen.
Obwohl es eine Chance wäre, eine Gelegenheit wäre. Obwohl es
Chance oder Gelegenheit wäre.
Etwas Positives zu bewirken. Und vielleicht sogar gehört es oder könnte es zur Verantwortung gehören, also zur eigenen, wenn ich jetzt sage, ich habe eine bestimmte Rolle im Job. Ich bin für irgendwas verantwortlich, ich soll irgendein Ergebnis verantworten. Und ich sehe eine Chance, ich sehe eine Gelegenheit, aber ich gehe der nicht nach. Dann ist Pflicht, also Verantwortung im Sinn von Pflicht, vielleicht auch nicht zwingend was Schweres, sondern etwas, wenn ich es als Chance begreife, also mit einer anderen Haltung daran gehe, etwas, was mir Gelegenheit gibt, etwas tatsächlich zu bewirken, etwas Positives zu bewirken, etwas Tolles zu erreichen.
Da geht bei mir natürlich innerlich sofort so eine Art so ein Licht an, was dahinter scheinen will. Was ist da los? Also ist es zum Beispiel die Angst vor, also vielleicht ist es Scham und vielleicht ist es auch Angst vor Verletzung, weil ich mich ja da auf ein Terrain begebe, wo ich zum Beispiel noch keine Expertise habe und da ein Risiko eingehe, etwas Falsches zu sagen, nicht Bescheid zu wissen, für eine falsche Entscheidung zu treffen, einen Fehler zu machen. Ja.
Angst vor Fehler.
Und da entlarvt zu werden.
Okay.
Oder so. Das sind gerade so auch so ein Bereich, wo ich selber die letzten Stunden so mich drinnen bewegt habe, ne? Also zwischen diesen beiden Polen. Und deswegen kommt mir das gerade, wenn du da darüber sprichst. Ja.
Mhm. Ich hab gerade so drüber nachgedacht, dieses Verwechseln, also was könnte man verwechseln mit Leichtigkeit oder was könnte man verwechseln mit Schwere oder mit, also ich guck mal auf den Schwerebereich, Ernsthaftigkeit mit Tiefe zu verwechseln zum Beispiel. Also wenn ich etwas oder eine Anspannung mit Verantwortung zu verwechseln.
Ja, wie ist das nochmal zwischen Ernsthaftigkeit und Tiefe? Wie
naja, dass ich zum Beispiel, wenn ich nicht lache, wenn ich kein fröhliches Gesicht mache, habe ich ja nicht automatisch Tiefe. Dann ist es ja erstmal nur, ich sag mal, Stille, ja, im Sinne von, ich lasse nichts gucken. Mhm. Könnte eine Maske sein, jo, könnte sozusagen ja, eine Schutzmauer sein. Das heißt nicht automatisch Tiefe.
Ja, da bin ich voll bei dir. Nee, das ist keine Tiefe.
Also in meinem Verständnis ist das quasi nur dann Tiefe, wenn derjenige auch, sagen wir mal, also wenn ich jetzt dieses stille Gesicht nehme, ja, oder dieses nicht sprechen, dieses wie in der stillen Meditation, wenn ich da auch leicht, also ohne großen Aufwand wieder rauskommen kann und dann nicht mich bemühen muss, diese Maskerade aufrechtzuerhalten oder dieses Nichts gucken lassen aufrechtzuerhalten,
ja,
sondern eben mitfließen kann mit dem, was da gerade kommt. Das wäre für mich so ein bisschen der Unterschied zwischen Ernsthaftigkeit und Tiefe.
Ja, ja.
Wie ist es für dich?
Ja, ich kann dem sehr gut folgen. Ich habe so das, also wenn ich jetzt so in meine Biografie reingucke, da kenne ich das Thema Ernsthaftigkeit auch sehr gut, weil das wurde mir auch gesagt, ne? Also ich solle doch jetzt endlich etwas ernsthaft daran gehen und ernst mit einer gewissen Ernsthaftigkeit. Und wir haben dann immer als Spaß gesagt, ja, der Ernst, ne? Ernst, der Ernst des Lebens. Und ich war auch ernsthaft, ne?
Ja.
Und es war aber keine Tiefe, sondern ich war eher in dem Bereich von, da muss ich jetzt durch. Ne?
Okay.
Da bin ich dieses nämlich bei Thema. Dieses, da bin ich auch wieder bei Schwere und Pflicht. Ne?
Ja.
Da musst du jetzt durch. Ne?
Dauerbelastung als Wert. Also als dieses, da muss ich jetzt durch. Und wenn ich da durchgehe, dann bin ich wertvoll. Dann,
ja.
Wenn ich das durchhalte, dann bin ich ein toller Mann, in Anführungszeichen. Also hat man
zum Beispiel,
das, hast du das so empfunden?
Ein toller Mann auf alle Fälle. Ja, eins meiner Ziele damals war noch Souveränität. Heute würde ich bei Souveränität gehen, bei mir so Alarmglocken an. Ne? Weil ein Souverän ist jemand, der die absolute Kontrolle haben will und ein Souverän. Ne? Mhm. Wobei es Momente von Souveränität sind ja auch Augenblicke von Souveränität sind. Ja, die können ja vorkommen. Ne?
Wie würdest du es definieren, wenn es eine gesunde Souveränität ist oder eine natürliche? Wenn ich souverän bin, dann bin ich doch quasi, sagen wir mal, geübt. Bin ich nicht schockiert? Bin ich nicht überrascht?
Ja,
im Umgang mit den Dingen, die mir begegnen, sage ich mal.
Ja, müssten wir nochmal gesondert über Souveränität sprechen. Das wäre vielleicht auch nochmal ein Thema.
Ja, es hängt Souveränität, viel dran an dieser Leichtigkeit. Na, und
wenn ich Souveränität aus Männlichkeitsperformance heraus betrachte, dann kann man sie nochmal gut auseinandernehmen. So ist erstmal, ich würde eher sagen, ich bin ganz bei mir. Ich bin nie im Krieg mit mir selber. Und dadurch, dass ich nie im Krieg mit mir selber bin, bin ich mit allen Dingen in einer guten Balance. Und dadurch kann ich in Situationen, die auch herausfordernd sind, kann ich zum Beispiel mich kundtun und kann sagen, oh, das ist jetzt gerade schwer für mich. Oder mir fehlen gerade die Worte. Oder ich bin unsicher. Und ich habe Angst davor, verletzt zu werden. Ne? Dieses von sich kundtun und über sich selber sprechen. Und von
schaffe ich es dann, wenn ich muss gerade beim Zuhören, muss ich dran denken, dass ich auch schon mit Geschäftsführern gearbeitet habe, die dann gesagt haben, naja, wenn ich jetzt hier anfange, darüber, über meine Unsicherheit zu sprechen, über Zweifel oder über meine Wortlosigkeit, Sprachlosigkeit, und ich zeige mich damit, dann gehen die anderen ja sofort auf mich los. Weil mache ich eine Lücke auf sozusagen zum Thema Kontrolle, ja, wenn da so lauter Kampfkunstmeister sich begegnen und dann sehen sie plötzlich eine Lücke im anderen, ne? Dann haben wir gelernt, also zumindest haben wir es beim Training so, ne, wenn ich eine Lücke sehe, nehme ich die. Und wenn ich jetzt, also die Geschäftsführer erleben das ja häufig so, dass die in so einem Challenge-Modus sind, in so einem, ich darf keine Schwäche zeigen, weil sonst bin ich nicht gut, ja. Und dadurch umgeben die sich mit lauter Leuten, die alle so sind.
Mhm.
Und wenn die jetzt anfangen, das zu tun, was du gerade beschrieben hast, dann erleben die nicht nur eine Angst, sondern die erleben das tatsächlich so, dass die anderen sofort da drauf gehen.
Ja.
Und dass es dann wehtut. Also, dass sie das dann verschlimmern sozusagen. Dass dann niemand sagt, ja, okay, Alter, ich verstehe dich. Das kann ich, ja, das kenne ich von mir selber oder so.
Mhm.
Sondern, dass die dann das als Angriff, also als angegriffen werden empfinden.
Ja, aber ich mache jetzt gerade keine
Therapie. Lohnt es sich trotzdem, wäre jetzt meine Frage?
Ich mache jetzt gerade keine Therapiestunde für Geschäftsführer.
Okay.
weil es lohnt sich immer. Und wenn du in dieser Runde dann zu Hause mit der Partnerin und dort die Karten auf den Tisch zu legen und zu sagen, ich habe jetzt keine Ahnung, ich weiß es nicht weiter, ich bin hilflos. Und da Souveränität, Souveränität keine Macht der Ohnmacht geben und nicht zugeben, ich bin hilflos, sondern immer sozusagen meinen in Anführungsstrichen Mann stehen.
Ja.
Und klar, wenn ich natürlich in einem hochkompetitiven Umfeld bin, dann über Gefühle zu sprechen und mein Inneres nach außen zu drehen, das bedarf ganz, ganz großen Mut und Standing. Und dann will man ja auch irgendwie, wenn man das macht, diese Selbstkundgabe an der Stelle, in diesem Kontext, in diesem hochkompetitiven Umfeld, dann will man ja irgendwie auch etwas erreichen. Das heißt, die anderen aufwecken.
Naja, genau. Man zieht sich die Anerkennung über die Leistung.
Ja, also wenn man ja so
in diesem kompetitiven Umfeld. Mhm.
Ja.
Ich hatte vorhin gerade noch so einen Gedanken, der sagte, diese Ernsthaftigkeit ist vielleicht auch Erschöpfung. Also die scheinbare Ernsthaftigkeit ist eher ein, ich kann nicht mehr, weil wir jetzt gerade auch bei dem Thema Leistung sind und Anerkennung und kompetitives Umfeld, vielleicht eben dieses, ich bin irgendwie erschöpft statt ernsthaft.
Mhm.
Vielleicht wird es missgedeutet. Ne? Also dieses, ich definiere mich irgendwie darüber, dass ich was leiste, was Nützliches mache, irgendwie, dass ich wichtig bin.
Ja. Was spannend wäre, ist, wenn wir nochmal zu dem Thema Genuss sprechen.
Ja.
Ne? Weil wir hatten den Begriff Genuss, den hatten wir heute schon. Und ich finde, das ist etwas, finde ich eine spannende Frage, weil ich zum Beispiel, ich habe Genuss erst in den letzten Jahren für mich richtig entdeckt. Ich konnte vorher nie genießen, weil ich hatte immer eine Unzufriedenheit und eine Getriebenheit in mir.
Ja.
Und der Genuss ist erst viel später gekommen. Aber ich kannte vorher schon Männer, die genießen konnten. Und also ist es etwas, ich weiß nicht ganz genau, ob man das so sagen kann. Der Mann kann genießen und der nicht. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber auf alle Fälle kann ich mich dem Genuss, zum Beispiel dem Augenblick, genauso öffnen. Und vor allem, was ich das ist aber auch erst in der letzten Zeit gekommen, dass ich wirklich sagen kann, okay, das war jetzt fantastisch. Ich habe das jetzt genossen. Und jetzt genieße ich es, dass dieser Augenblick auch wieder vorbei ist. Weil das kann nicht von Dauer sein.
Ja, ja,
dieser Zustand, das ist wie ähnlich, was du vorhin beschrieben hattest mit, das würde bedeuten, wir wollen ja nur Sonne, wir wollen nur Tag, ja, ja, wir wollen nur, dass alles fein und schön ist und alles ist gut. Nee, ist es ja nicht, sondern es gibt dann ab einem bestimmten Punkt halt Nacht, es gibt Schatten, es gibt Regen.
Da habe ich vielleicht eine Idee, weil du gerade sagst, ich akzeptiere oder ich mache einen Frieden damit, dass das jetzt zu Ende ist. Genuss, ich habe das beim Motorradfahren begegnet mir das manchmal. Gerade wenn jetzt Frühling, ne, wieder ein bisschen rausfahren, wieder genießen, Sonnenschein, Wärme, fahren können. Und wenn ich dann noch so einen Tag, so eine Ausfahrt wieder nach Hause komme, wieder in den Hof fahre, dann merke ich so eine Traurigkeit, so eine Unlust, so ein Widerstand in mir, der sagt, ich will nicht, dass es zu Ende ist. Ja. Und daraufhin habe ich diese Strategie entwickelt, mir auch nach schönen Dingen anzugewöhnen. Also wenn ich absteige, dann Maschine aus, ich steige ab, so einen ganz kurzen Moment sagen, ey, danke.
Ja.
Danke für diesen geilen Ausflug gerade. Danke für diese schönen Kurven, für diese, was auch immer. Erzähl mir das dann innerlich so ein bisschen auf, was alles Cooles da dran war, was ich alles genossen habe, so für mich selber. Und ich beobachte, dass es mir dann leichter fällt zu sagen, okay, das war gut und dem nicht so nachzutrauern. So ein einfaches, kurzes, hey, das war cool, danke.
Ja, wunderbar. Womit wir wieder mal beim Thema Dankbarkeitspraxis wären.
Aber die Frage liegt noch ein bisschen in der Luft, wie definieren wir denn diese Leichtigkeit? Also ohne, dass es beliebig ist oder ignorant oder so. Hast du da vielleicht noch einen Ansatz, eine Idee über, wie wir da rankommen?
Na, bei Leichtigkeit waren wir schon ganz gut. Wir waren jetzt gerade beim Genuss, Jörg.
Das geht also in die Richtung Leichtigkeit. Wenn ich genießen lerne, wieder genießen lerne. Ach so, da habe ich noch einen anderen Gedanken. Als Kind ist mir das ist mir das aufgefallen, dass ich das total genossen habe, wenn ich allein im Wald war oder am Fluss unten und ich war, keine Ahnung, 10 Jahre alt oder so.
Ja.
Ne, noch, also erste Klasse, gerade in die Schule gekommen. So in meiner Freizeit habe ich das super genossen, wenn da niemand da ist, nur die Natur ist, nur ich bin. So. Mhm. Und später, nach den ganzen Ausbildungen und so weiter, in der Meditation ist mir dieses Bild wiedergekommen. Und vielleicht, und das will ich gerne mitgeben, auch zum den Hörern und Hörenden, ist vielleicht die Erinnerung daran, dass wir schon mal in der Lage waren, zu genießen und Leichtigkeit zu empfinden, bevor sozusagen das alles in Anführungszeichen losging, bevor die Schwere kam, die Pflicht, die Verantwortung. Damals war es ja noch die Jugendweihe oder die, wie heißt es bei der Kirche? Konfirmation.
Konfirmation, Kommunion.
Die, wo es dann so losgeht mit, jetzt musst du erwachsen, jetzt musst du hier Verantwortung übernehmen, es ist Schluss mit lustig. Das hat mir damals sogar richtig Angst gemacht. Ja, dass ich irgendwie dachte, oh Mist, fetzt ja gar nicht, erwachsen zu sein. So.
Ja.
Und ich musste mir das dann nachher wieder erarbeiten, um mich zu erinnern, hey, der genießt, alleine zu sein oder das, die Sonne genießt, den Fluss, das Fahrradfahren, Motorradfahren, der ist ja trotzdem noch da. Den darf ich ja trotzdem noch leben und den darf ich Raum geben. Und vielleicht ist das auch etwas, Raum und Zeit zu geben, was man mitgeben könnte den Zuhörern, dass man sich sozusagen daran erinnert und dem Genuss in sich Raum und Zeit gibt.
Ich finde eine sehr schöne Übung, also die mir aus meiner Praxis so kommt, ist die Übung aus dem MBSR, also aus Mindfulness-Based Stress Reduction, aus dem Programm, aus dem achtwöchigen, da gibt es die Rosinenübung, ne? Ja, man übt mit drei, eine einzelne Rosine, die zu zerkauen, die zu beobachten, an der Rosine auch zu hören, ne, wenn ich mit den Finger darauf rum so knatschern, ne, so, dann kann ich die Rosine hören. Und ich habe jedes Mal die Erfahrung, dass immer es so unterschiedlich schmeckt, dass jede Rosine anders ist. Jede Rosine ist eine komplette Einmaligkeit. Und auch diese Übung, die hat, und das ist, jetzt wird mir das auch noch so richtig deutlich, die hat auch dazu beigetragen, dass ich mich diesem Genussaspekt viel mehr öffnen konnte und ihn auch wiederentdecken konnte. Ne? Also dieses Bild, kleiner Junge über die Wiese und in die Sonne gucken, in den Himmel reinschauen oder beim Fahrradfahren bergab den Fahrtwind auf mich im Sommer auf mich drauf blasen lassen. Ne?
Ja.
Oder barfuß einfach drumlaufen. Und diese Momente und Augenblicke zu genießen und dann aber auch zu sagen, okay, jetzt ist das vorbei, jetzt kommt ja, weil es ist ja nicht so schlimm, es kommen ja gute Dinge wieder. Ne?
Das ist so wie, wenn ich in die, wenn ich nachts schlafen gehe und sage, morgen ist ja auch noch ein Tag. Morgen geht ja auch die Sonne wieder auf und wieder eine Gelegenheit zum Genießen.
Ja. Und wieder eine Chance, wieder neue Dinge zu entdecken. Mit neuem Blick aus anderer Perspektive. Immer wieder neu. Jeden Tag auf neu zu gehen. Ja. Jörg. Was können wir noch mitgeben?
Ich war gerade noch bei dem Gedanken Disziplin und Verzicht, also dieses Leichtigkeit, wenn mir der Genuss verloren geht, was mache ich, wenn mir die Leichtigkeit oder die Freude, Lebensfreude oder der Genuss verloren gehen, wenn ich das Gefühl habe, ich kann das nicht mehr, ich bin nur noch in der Pflicht, nur noch in der Verantwortung, nur noch in dem und ich habe aber keine Ahnung, mir geht's gut, materieller Wohlstand, ich habe Familie, ich habe eine Frau, ich habe eigentlich alles, aber ich bin trotzdem nur noch in der Pflicht, ich kann nicht mehr genießen. Und da habe ich gerade gedacht, was hat mir damals geholfen oder was hat mir da schon geholfen, wieder mehr in den Genuss zu kommen, wieder mehr in die Freude, in die Leichtigkeit, in den Genuss. Und das war der Verzicht, das war dieses absichtliche Mal verzichten auf etwas, mal verzichten auf Motorradfahren. Ich fahre jetzt mal ein halbes Jahr oder meine Kinder, die junge Generation sagt Detoxing dazu, ja, die legen dann so Dinge weg mal eine Weile. Oder was ganz konkret mir geholfen hat, war das Komplettfasten, mal eine Woche nichts zu essen, 8 Tage nichts zu essen, nur Flüssigkeit, Tee und Wasser. Und dann zu beobachten, boah, habe ich eine Sehnsucht nach Essen, habe ich eine Lust wieder auf Essen. Also das vielleicht als Tipp noch zum Mitgeben, weil du gerade sagst, was kann man denn noch mitgeben? Mal den Verzicht, also das, was eigentlich auf der Seite der Schwere steht, wenn ich es über Disziplin bringe und sage, du darfst nicht das und das und das, wäre es ja sozusagen Disziplin, die mir was verbietet, die schwer ist. Ja. Das mal vielleicht umzudrehen und bewusst einzusetzen und zu sagen, ich nehme diesen Verzicht auf etwas, diszipliniert, weil ich muss, das war etwas, was ich auch beobachtet habe in diesen 8 Tagen, dass es mich ganz schön viel Disziplin erfordert hat, nach 3 Tagen ganz besonders, wenn dann schon das anfing, dass das Essen wieder verlockend war. Dann zu sagen, nee, ich mach's trotzdem noch nicht. Ich gebe dem trotzdem noch nicht nach. Und dann zu beobachten, wie nach 8 Tagen ein Apfel geschmeckt hat. Oder wie du das gerade mit der Rosine gesagt hast, da bin ich so ein bisschen drauf gekommen. Auf dieses da so, diese Zellen zu spüren, diesen Saft, diesen Geruch, in diesen Moment wieder eintauchen zu können. Also Leute, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr könnt ihn mehr genießen, verzichtet doch mal eine Weile auf das, was ihr eigentlich besonders mögt und von dem ihr merkt, dass es gar nicht mehr genießen könnt. Verzichtet mal ganz bewusst darauf, gebt euch eine gewisse Frist. Das würde ich vielleicht noch so als Tipp mitgeben.
Ich finde auch dieses, auch Sprache, ne? Zu beobachten, wie sage ich gewisse Dinge. Ich muss so und so, ich muss das und das und da muss ich erst nochmal. Keine Zeit. Nee. Was? Wir treffen? Nee, keine Zeit. Später, dann erst wenn. Ja,
so Bedingungen, bedingte Liebe mäßig, also vielleicht die Pflicht, das Müssen als Identität, also weil es ja von mir erwartet wird, wenn der Mann sozusagen nur noch, oder wenn wir nur noch eine Rolle erfüllen und deswegen das Gefühl haben von, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit zum Genießen, ich kann nicht genießen, wenn quasi aus der Pflicht nicht mehr Sinn wird, sondern eine Art Falle.
Ja.
Und dann im Umkehrschluss da dran hängt, wenn ich es nicht mehr mache und dieser Rolle nicht so entspreche, wie meine Vater das von mir wollte, wie das Unternehmen das von mir verlangt, meine Partnerin oder mein Partner das von mir will, dann bin ich kein guter Mann mehr, kein guter Versorger, kein vernünftiger Entscheider, kein belastbarer Macher und so weiter. Ja. Wer bin ich dann noch? Dann kommt so eine Identitäts-, also ich will auf dieses Pflicht als Identität hin, kommt dann so eine Identitätskrise.
Ja, wenn man nur noch erfüllt.
Ja.
Und das Schwierige ist, dass diese Härte, die dadurch entsteht, dass diese Härte, die ich da im Außen praktiziere, dass ich mit derselben Härte gegen mich selber vorgehe. Und das ist ein Kreislauf, der so viel Bitternis und so viel Leid nach sich zieht. Und das ist wie so ein wie so eine Herausforderung, da dieses diesen Kreis zu durchbrechen und sich zum Beispiel auch Hilfe zu suchen, weil mein erster Gedanke war vorhin, als du sagtest, was kann ich tun, habe ich mir so gedacht, Therapie. Sich einen Therapeuten suchen.
Ja, ne? Das geht dann ja schon gar nicht, wenn ich jetzt ein Macher bin, weißt du, so, und meine Identität so da dran hängt, da kann ich ja nicht zu einer Therapie gehen, obwohl ich der Meinung bin, dass das immer selbstverständlicher wird. Ich hoffe zumindest, dass es selbstverständlicher wird, dass man sich Hilfe holt. Es muss ja nicht Therapie heißen, es kann ja auch irgendwie eine andere Form von Wegbegleitung sein. Es kann ja auch einfach sein, wir haben letztes Jahr bei dir im Retreat gesessen und gemeinsam meditiert, in die Stille gegangen. So, auch das, weißt du, da stand ja nicht Therapie drüber. Ja. Und trotzdem hat es schon geholfen, sage ich. Es hat viel gemacht.
Ja.
Bei den Teilnehmern konnte ich beobachten, wie wertvoll das ist. Also ich will jetzt quasi den Zuhörern und Zuhörenden, die diese Angst vor Therapie nehmen oder sagen, das ist der einzige Weg, das ist es nicht. Aber das, was du sagst, hol dir Hilfe, ja, hol dir Begleitung, hol dir Austausch, hol dir Reflexion, hol dir jemanden, mit dem du dich darüber austauschen kannst. Und das ein Gedanke, den ich da noch mit dranhängen will, austauschen über die Rosine. Wäre so meine Überschrift, weil du doch vorhin mit der Rosine das gesagt hast. Also, dass der Genuss nicht Menge sein muss, weil das war so eine Beobachtung nach dem Fastenbrechen, dass so ein einzelner Apfel schon unglaublich viel mich genährt hat, Genuss, Freude gebracht hat und ich nicht 10 Äpfel bräuchte, um dann alle in mich reinzustopfen, sondern dass das gereicht hat über Atmung, über Zeit lassen, über Beobachten. Und das wäre sozusagen auch der Tipp da dran. Wie kann ich mit dieser einzelnen Rosine, wie kann ich sozusagen mit wenig Menge qualitativ viel Genuss rausholen, sozusagen in Anführungszeichen.
Ja. Und Hilfe zu holen, da gibt's so eine kleine Kampagne, die heißt Mann, hol dir Hilfe. Und wenn man jetzt zum Therapeuten gehen will, es gibt auch Männerberater. Wir werden in den Shownotes dazu mal was verlinken. Der Jörg hat mich gebeten, hier die Schlussworte zu sprechen. Die werde ich nämlich jetzt machen. Ich bin da noch nicht so geübt drin.
Du willst schon, ich will noch, haben wir schon so lange? Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Okay. Dann müssen wir vielleicht nochmal einen zweiten Teil zu dem Thema machen. Aber danke, ja. Ja, okay.
Ja,
aber dann lasse ich das jetzt mal zu, ganz leicht.
mach mal ganz leicht, ne? Weil ich schon denke, dass die Zeit ran ist.
Okay, bevor du die Schlussworte sprichst, gib mir noch eine Chance, eine kleine Übung mitzugeben, eine kleine Beobachtungsübung für unser Publikum. Beobachte doch mal in dem nächsten Tag, also beobachte heute und morgen mal, wie oft sagst du, ich muss. Wie oft sagst du, nee, sorry, keine Zeit? Wie oft sagst du, ja, erst wenn das und das? Beobachte das einfach mal. Mach mal eine Strichliste. Schau mal hin. Schau nicht weg. Schau hin, schau nicht weg, hat mein Lehrer immer gesagt. Ja.
Eine schöne, wertvolle Übung. Ja. Ja.
So, jetzt du.
Jetzt ich, jetzt versuche ich das alles zusammenzubekommen. Folgt uns gerne, klickt welchen Button?
Die Glocke.
Die Glocke.
Da ist irgendwo eine Glocke.
Da ist irgendwo eine Glocke, hat Jörg gesagt.
Klickt da muss eine Glocke sein.
Da muss eine Glocke sein, klickt diese Glocke.
Genau, ihr könnt
Schaut in die Shownotes, wir fassen da noch was zusammen.
Schreibt uns Kommentare oder E-Mails, Kontaktdaten in den Shownotes, Wir beantworten alles, wie immer. Richtig. Es sind schon auch einige Kontakte da entstanden. Super Sache. Danke.
Danke.
Und bis ganz bald, ihr Lieben.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.